Gott, unser Vater, er kennt uns. Was ist eigentlich Zeit? Damit möchte ich mal einsteigen, Sie werden auch später sehen, warum ich das tue. Was ist Zeit? Martin Heidegger, ein Existenzialphilosoph, so 1950, 60 hat er gelebt, sagt Folgendes. Zeitlichkeit ist der Seinssinn der Sorge. Die Verfassung des Daseins und seine Weisen zu sein sind ontologisch nur möglich auf dem Grunde der Zeitlichkeit, abgesehen davon, ob dieses Seiende in der Zeit vorkommt oder nicht. Ja. Ich denke, das Zitat zeigt, dass es schwer ist, zu sagen, was Zeit ist. Ich lasse es auch mal so stehen, weil es wird lange dauern, bis wir da durchkommen und das erklären. Albert Einstein ist da schon viel nüchterner und kürzer. Er sagte, der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist für uns Wissenschaftler eine Illusion, wenn auch eine hartnäckige. Noch ehrlicher ist Augustinus, der Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Was ist also Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Will ich einem Fragenden es erklären, weiß ich es nicht. Und dann gibt es hier eine Abhandlung auch in Wikipedia natürlich über das Wort. Und da heißt es dann, das menschliche Empfinden von Zeit ist von ihrem Vergehen geprägt, einem Phänomen, das sich bisher einer naturwissenschaftlichen Beschreibung entzieht und als Fortschreiten der Gegenwart von der Vergangenheit kommend zur Zukunft hin wahrgenommen wird. Zeit hängt mit Veränderung zusammen. Und dann heißt es weiter, die wohl markanteste Eigenschaft der Zeit ist der Umstand, dass es stets eine in gewissem Sinne aktuelle und ausgezeichnete Stelle zu geben scheint, die wir die Gegenwart nennen und die sich unaufhaltsam von der Vergangenheit in Richtung Zukunft zu bewegen scheint. Dieses Phänomen wird auch als das Fließen der Zeit bezeichnet. Dieses Fließen der Zeit entzieht sich jedoch einer naturwissenschaftlichen Betrachtung. Hier geht es darum, diese Gegenwart, die man eigentlich nicht richtig fassen kann und definieren kann. Nämlich, wenn ich das schon ausspreche, dann ist es schon wieder Vergangenheit. Weil die Gegenwart einfach gar nicht haltbar ist, sondern unaufhaltsam weiterschreitet. Warum dieses Nachdenken über Zeit? In unseren Beziehungen leben wir oft nicht in der Gegenwart. Wir flüchten vor den Anforderungen und Schwierigkeiten in unseren Arbeitsverhältnissen oder Freundschaften oder Schwierigkeiten in Ehe und Familie, entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Wir träumen von der Vergangenheit und leben vielleicht auch in Wunschbildern von einer besseren Zukunft. Wir wünschen uns entweder die guten alten Tage zurück, je nachdem, wie man fortschreitet im Alter, oder man wartet ungeduldig auf die Zukunft, in der sich die Zustände und Verhältnisse vielleicht gebessert haben werden. Für die Gegenwart allerdings und deren Herausforderung haben wir oft wenig Kraft. Auch Ehepartner sind sich oft fremd. Kein Wunder, nämlich sie kennen ihre gegenseitige Vergangenheit unter Umständen nur sehr wenig. Für die Gegenwart stellt einen das manchmal vor schwierige Fragen, weil man die Vergangenheit vielleicht nicht so gut kennt. Die Gegenwart allerdings, die schreit nach einer offenen und intensiven Kommunikation, nach einem guten Gespräch. Wann haben wir endlich einmal Zeit, zusammen ganz allein in Ruhe Dinge zu bereden, uns auszutauschen? Vielleicht denkt man ja, wenn die Kinder dann älter werden, aber die setzen sich dann mit auf die Couch abends. Es ist gar nicht so, dass die verschwinden, es sei denn, man fördert das. Aber wenn man auch vorher so zusammen war, das erleben wir gerade so. Ja, jetzt, nein, die Kleinen, das ist ja so wunderbar, wenn die schlafen. Wenn 7, 8 Uhr ist und alles ist ruhig, dann sind alle Kinder im Bett. Wenn die aber älter werden, 13, 14 oder älter, dann sitzen die abends unter Umständen auch noch da. Ja, wann redet man dann mal miteinander? Das habe ich auch schon mal so gesagt. Jetzt brauchen wir einfach doch mal diese Zeit. Ja, aber es ist immer Trubel. Wann haben wir diese Zeit, am Leben des anderen dann auch mal Anteil zu nehmen? Kinder sind allerdings ganz anders. Sie leben eher zukunftsorientiert. Je nach Alter sehen sie sich weit weniger Problemen gegenübergestellt als Erwachsene. Sie verstehen auch nicht immer, warum der Rückblick auf die besseren vergangenen Tage eine Hilfe sein soll, die Zukunft in Angriff zu nehmen. Oder warum soll immer das, was früher war, besser sein? Ja. Für die Gegenwart, so kann man eigentlich festhalten, haben wir oft wenig Zeit. Wir nehmen uns so wenig Zeit, vielleicht nehmen wir uns so wenig Zeit für die Gegenwart, weil das so schwierig ist, dass die Gegenwart eben immer wieder uns wegrennt. Sie rinnt uns durch die Finger davon. In der Zukunft sagen wir vielleicht dann, ach, hätten wir doch. Ich sehe das auch im Verhältnis zu meiner Tochter, die 14 wird. Ja, wann haben wir letztens wirklich intensiv geredet miteinander? Man lebt miteinander, redet dieses, jenes, aber mal ein richtiges Gespräch, kann man ja auch nicht vom Zaun brechen und so weiter. Vielleicht denkt man dann auch, wenn die erwachsen sind, ach, da hätte man sich vielleicht mehr Zeit nehmen können. Wir können ja manches noch, auch in der Vorbereitung kam mir das, man kann ja manches noch jetzt richtig machen, nicht wahr? Aber die Zeit ist sehr begrenzt. Es gibt auch nicht wenige junge Menschen um uns herum, die sagen aus lauter Frust, lebe dich aus, lebe jetzt, tu, was du willst, just do it, jetzt und sofort. Und die Gründe dafür liegen entweder in der Vergangenheit, die eher verwünschenswert ist, oder in einer schleichenden Angst vor der Zukunft. Es gibt ein Lied von Manfred Siebald, in dem es heißt, Jesus ist immer da, er ist dir heute nah. Da geht's dann weiter. Er ist der Herrscher der Welt. Jesus ist immer da. Er ist dir heute nah. Er, der dich stets erhält. Er kennt die Fragen, die dich bewegen, und er hat die Antwort bereit. Jesus ist immer da. Er ist dir heute nah. Er liebt dich alle Zeit. Das ist Manfred Siebald in den Anfängen. Ganz einfach gedichtet. Aber richtig. Wenn wir diese Qualität der Gegenwart begriffen, dann wäre es gut, wenn wir erfahren würden, wie Jesus nämlich dieses Jetzt ausfüllen kann. Theologisch gesehen könnte es so sein, dass eben diese Gegenwart, die wir nicht festhalten können als Menschen, nicht messen können, nicht naturwissenschaftlich erfassen können, dass diese Gegenwart Gott selber ist in seinem Sein, der eben immer da ist, und zwar immer in der Gegenwart da ist. Ihm können wir vertrauen. Und darum geht es auch heute Morgen mir hauptsächlich. Dieses Prinzip Vertrauen. Das ist für mich persönlich gesehen das wichtigste biblische Prinzip, wenn es darum geht, um Beziehungen, um Ehe und Familie. In der Financial Times Deutschland schrieb Guy Kirsch, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität de Fribourg, am 16. Januar Folgendes. Unter dem Aspekt von Geschäfte machen hier allerdings. Zitat, in der Welt flüchtiger und oberflächlicher Beziehungen, in der wir heute leben, ist es schwierig, Vertrauensbeziehungen aufzubauen. Wenn Vertrauen fehlt, ist es schwierig, Geschäfte zu machen. Die Kontroll- gar Gerichtskosten sind zu hoch. In dieser Lage liegt es für die Einzelnen nahe, gezielt wenigstens eine gewisse Anzahl von stabileren Beziehungen zu knüpfen und sich so Partner zu sichern, denen man einigermaßen vertrauen kann, mit denen man also relativ problemlos Geschäfte machen kann. In einem Meer der Vertrauenslosigkeit werden Inseln des Vertrauens geschaffen. Networking heißt das, Beziehungen pflegen. Ist aber dieses Networking, das ist meine Frage, wirklich Vertrauen? Ich denke, nein. Deswegen komme ich zu diesem biblischen Grundprinzip für heute Morgen. Vertrauen bauen wir, indem wir uns kennenlernen. Das kostet Zeit. Und der erste Schritt, diese Frage zu beantworten, was denn überhaupt kennen bedeutet, das wäre jetzt dran. Ab wann kann ich davon sprechen, dass ich jemanden kenne? Kennen ist nicht nur ein theoretisches Wissen über einen Menschen. Das wäre der erste Punkt. Wenn ich über Angela Merkel Bücher oder Nachrichten im Internet lese oder selbst ihren Podcast mir angucke, der immer wieder regelmäßig auf ihrer Seite erscheint, oder ich sehe sie im Fernsehen, kann ich eigentlich noch nicht sagen, dass ich sie kenne. Ich habe sie mal gesehen. Aber natürlich weiß ich etwas über sie, aber wenn ich noch nie leibhaftig mit ihr gesprochen habe, noch keine Worte gewechselt habe, kann ich eigentlich nicht behaupten, dass ich sie wirklich kenne. Erst ein kurzes Gespräch, ein verbaler Austausch ist vielleicht der Anfang, dass ich ein Interview vielleicht ist etwas, wo ich sagen kann, ja, ich kenne Frau Merkel, weil ich mal mit ihr gesprochen habe. Kennen ist nicht nur ein theoretisches Wissen über einen Menschen. Kennen ist ein sich einlassen auf einen anderen, eine Teilnahme an der Lebensgeschichte eines anderen Menschen. Und wo anders als in einer Freundschaft, in einer Ehe, in einer Familie geschieht genau das, dass ich an der Lebensgeschichte eines anderen teilnehme. Und die hoffentlich freiwillige Teilnahme am Leben meines Ehepartners oder Kindes ist die Voraussetzung für eine gelingende Beziehung, Partnerschaft und Ehe. Kennen ist das aktive Miterleben der Gegenwart, der Vergangenheit und Zukunft eines anderen Menschen. Eltern kennen ihre Kinder besser, als die Kinder sich selber kennen. Nämlich, sie kennen das Kind von Geburt an. Und sie kennen auch die ersten 3 Jahre, die jetzt heiß umkämpften ersten 3 Jahre des Kindes. Kennen die Eltern eigentlich am besten. Das Kind hat kaum Erinnerungen daran. Oder wissen Sie irgendwas über die ersten 3 Lebensjahre? Die eigene Vergangenheit der ersten Lebensjahre kann ich mir eigentlich nur von meinen Eltern erzählen lassen, in einer Beziehung, in einem Gespräch. Erlebt habe ich sie zwar, aber nicht so bewusst, dass ich mich daran erinnern kann. Aber meine Eltern wissen das genau. Und es ist sogar entscheidend für die Eltern, nämlich sie können damit auch Weichen stellen für die Zukunft des Kindes. Und damit spiegeln Vater und Mutter in gewisser Weise Gott wider. Gott kennt uns. Eltern spiegeln und sind für ein Kind schon so etwas wie Gott, sage ich mal. Woher wissen die das? Ja, sie sind manchmal erstaunt, was Eltern nicht alles wissen und erraten können, obwohl das doch so geheim war, was sie vorhatten oder tun. Natürlich spiegeln wir nur in gewisser Weise Gott damit wider, weil wir nicht die Zukunft unserer Kinder kennen. Das kennt Gott allerdings auch. Er kennt alles aus unserem Leben. Wir kennen nur die Gegenwart und Vergangenheit unserer Kinder. Also eine wichtige Aufgabe der Eltern besteht eben darin, der Eltern untereinander, wenn man mal von den Kindern weggeht, besteht darin, dass auch die Eltern sich gut kennenlernen. In der Regel kennen sich die Eltern unter Umständen weniger gut, als die Eltern beide gemeinsam ihre Kinder kennen. Das kann sein. Das wird auch daran deutlich, das musste ich auch mal einmal mit Erschrecken feststellen, ich habe es meinen Kindern dann auch gesagt, das wird auch daran deutlich, dass eigentlich die Kinder jeweils mit dem Vater und der Mutter wirklich blutsverwandt sind, während die Eltern das nicht sind. Die sind eigentlich nicht verwandt, die Eltern, sondern nur die Kinder mit den Eltern, aber die Ehegatten ja nicht. Sondern die sind zwei, die kommen von verschiedenen Familien, völlig fremd und leben gemeinsam. Ja, so ist es. Deswegen braucht es intensive Arbeit, denke ich, dass auch die Eltern, dass ein Ehepaar sich intensiv kennenlernt. Weil es von Natur aus gar nicht gegeben ist, dass sie ihr Leben so gut kennen. Zur aktuellen Diskussion um die Krippengeschichten. Jeder verfolgt das. Ich will das auch jetzt nicht zu lang machen, einfach nur, weil es wichtig ist, in diesem Thema Zeit, kennen. Es sind die drei umkämpften Jahre, um die es ja gerade geht, bei dem Ausbau der Krippen, wo Kinder vielleicht eher in Ausnahmezustand sind, weil das Normale ist, dass beide Partner erwerbstätig sind. Vater und besonders auch Mutter sein, ist ein geringer Wert nur. Dem wird ein geringer Wert nur zugemessen. Man wird in dem Sinne auch in der Schule selbst, in der ganzen Schulerziehung eigentlich nicht so darauf vorbereitet, mal Vater zu sein oder Mutter zu sein, auch Vater zu sein. Es geht nur immer um dieses Berufstätigsein mal, was ja auch richtig ist. Aber das andere gehört ja auch zum Menschsein dazu. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, das wäre noch eine Diskussion für sich alleine. Aber in außerhäuslichen Einrichtungen, denke ich, müssen Kinder einfach funktionieren. Zu Hause können sie leben. Das ist ein großer Unterschied. Gerade wenn es um diese ersten drei Jahre geht, die nur die Eltern kennen. Ich denke nicht, dass in irgendeiner Art Massenhaltung irgendjemand das Kind wirklich kennt. Selbst wenn Berichte geschrieben werden über dieses Kind. Vorzuziehen, und Frankreich und Schweden gehen bereits zurück von ihrem Modell, was immer wieder uns als Modell vorgestellt wird. Ab 2008 gibt es in Schweden Geld für die Eltern, die ihre Kinder zu Hause erziehen. Es ist ein völliger Umschwung da. Und in Frankreich gibt es das schon länger, auch aus finanziellen Gründen wohl in Frankreich. Aber da ist der Trend eigentlich gerade umgekehrt. Dass es darum geht, dass das gefördert wird finanziell, wenn die Eltern sich zu Hause um sie kümmern. Außerdem die Wohlhabenderen stellen natürlich Tagesmütter ein, was eine ganz andere Bedeutung wieder hat als diese Massenhaltung, sag ich mal, in Institutionen, in Einrichtungen, die aber hier und da natürlich sein müssen für soziale Notfälle. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, dass es so etwas geben muss für Kinder, die keine Beaufsichtigung haben von ihren Eltern, weil die Eltern irgendwo sind und nirgendwo zu finden sind. Es ist also schwierig, die ganze Frage, aber unter dem Aspekt kennen die Wichtigkeit auch der ersten drei Jahre, glaube ich, ist es entscheidend, dass wir die Diskussion von daher auch sehen und unsere Position klären. Wie wichtig sind diese Jahre? Nämlich da kennen wir und erkennen wir und lernen unser Kind wirklich kennen. Ich möchte noch zu einem anderen Punkt kommen. Kennen ist ja auch so, dass der Name macht einen bekannt. Der Name steht für eine Person und dessen Charakter und Geschichte. Ist es nicht so, wenn wir zusammensitzen und ein Name wird genannt, dann läuft ein ganzer Film unter Umständen ab. Da wird ein Name einer Person genannt, die wir kennen. Dann sehen wir Sachen, wir hören die Stimme in unserem Gehirn, nicht wahr? Wir riechen vielleicht sogar Dinge, was auch immer. Ein ganzes Feuerwerk emotionaler Abläufe geht los, wenn wir den Namen hören einer Person. So sehr steht der Name für eine Person. Und darauf komme ich dann gleich auch noch zu sprechen. Das ist mir ganz wichtig. Der Name steht für eine Person stellvertretend. Biblisches Grundprinzip, nochmal, Vertrauen bauen wir, indem wir uns kennenlernen. Das kostet Zeit. Es geht nun um zwei Fragen für mich im Weiteren. Und zwar, wie gut kennt uns Gott, unser Schöpfer? Ja, der kommt wieder. Ja. Gut, aber es ist okay, der sollte auch Black sein. Nämlich jetzt geht es um die Frage, wie gut kennt uns Gott, unser Schöpfer? Ich möchte daraus ableiten, das Grundprinzip. Und was können wir dann auch für unsere Ehe und Familie besser daraus lernen? Und da möchte ich auf einen Text eingehen, nämlich aus 2. Mose 3, 1 bis 17. Gut. Also 2. Mose 3, 1 bis 17 ist hier der Text. Ich möchte den auch vorlesen. Und zwar geht es hier um Moses, der nun 80 Jahre alt ist. Er hat also eine ganze Weile oder ein ganzes Abschnitt Lebensgeschichte schon hinter sich. Und da heißt es dann 2. Mose 3, 1 bis 17, Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Moses sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. Das ist doch seltsam, dachte er. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose, Mose? Ja, antwortete Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss und bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der Kanaaniter, Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb geh jetzt. Ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Aber Mose wandte ein. Ich? Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Gott antwortete, ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten. Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott antwortete, ich bin da. Und er fügte hinzu, sagt zum Volk Israel, der Ich bin da, hat mich zu euch geschickt, der Herr. Er ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Herr. Er ist da, ist mein Name für alle Zeiten. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir beten. Geh nun und rufe die Ältesten des Volkes Israel zusammen, sage zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er hat zu mir gesagt, ich habe genau gesehen, was man euch in Ägypten antut. Darum bin ich entschlossen, euch aus diesem Land herauszuführen, in dem ihr so unterdrückt werdet. Das ist eine alte Geschichte, aber ganz entscheidend dafür, wie wir Gott verstehen, wie sich unser Bild über Gott zusammensetzt und was wir von ihm lernen können für unser Leben untereinander. Gott kennt Moses. Das ist mein erster Punkt hier. Gott kennt Moses. Und zwar wird es daran deutlich, dass Gott redet. Er beginnt das Gespräch. Moses ist 40 Jahre jetzt in der Wüste gewesen und jetzt beginnt Gott die Kommunikation. Er nimmt den Faden auf. Er kommuniziert und spricht Moses an. Er tut es, indem er den Namen ruft von Moses. Das heißt, damit weiß Gott alles über Moses. Er kennt die Lebensgeschichte. Wenn irgendein Fremder, wie es Mose ging, plötzlich seinen Namen, Moses, ruft und er hört das, weiß er, der muss irgendwas mit mir zu tun haben. Gott kennt die Lebensgeschichte Moses. Und er hat auch Moses begleitet und bewahrt, all diese Jahre hindurch. Und der Herr lädt Moses ein, ihm zu vertrauen. Er sagt, ich will dich ja herausführen, du sollst das Volk herausführen, ich will dir beistehen. Also er begleitet, er lädt Moses ein, komm, ich werde dir Kraft geben, diesen Auftrag auszuführen. Moses Lebensgeschichte wird eingewoben in Gottes Heilsgeschichte. Und damit wird Moses auch zum Träger von Gottes Auftrag. Gott kennt Moses. Sind wir uns darüber im Klaren, dass der Herr uns so gut kennt eigentlich? Selbst wenn wir vielleicht sagen, unsere Beziehung zum Herrn selber ist vielleicht nicht mehr das, was es mal war. So die intensive Beschäftigung vielleicht mit dem Wort Gottes, das Stehen im Gebet vor ihm, ist vielleicht nicht mehr das, was wie es mal war. Trotzdem kennt uns Gott genau, auch wenn wir mit ihm nicht kommunizieren. Er kennt uns. Und er kennt auch unseren Ehepartner. Er kennt auch unsere Kinder, Enkel. Er kennt sie ganz genau. Viel besser als wir. Ist das nicht auch eine Hilfe? Dass wir wissen, der Herr, der sie geschaffen hat, meinen Partner, meine Kinder, meine Enkel, kennt der Herr. Er weiß um sie. Das kann eine sehr große Hilfe sein im Gebet, in der Fürbitte. Im Psalm 139 haben wir ein Beispiel dafür, wie gut Gott uns kennt. Und da möchte ich doch ein paar Verse draus vorlesen. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Du weißt es. Ob ich sitze oder aufstehe, du verstehst, was ich denke von ferne. Ob ich wandere oder ruhe, du prüfst es und bist mit all meinen Wegen vertraut. Denn ehe ein Wort auf meiner Zunge liegt, kennst du, o Herr, es schon genau. Du hältst mich von hinten und von vorne umschlossen und hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist solches Wissen für mich, zu hoch, ich vermag's nicht zu begreifen. Das heißt dann weiter, denn du bist, in Vers 13, der meine Nieren gebildet, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass ich so überaus wunderbar bereitet bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Der Herr kennt uns so genau. Auch wenn wir ihm das vielleicht gar nicht sagen, wenn wir vielleicht vor ihm weglaufen, wenn wir nicht die Zeit uns nehmen, unseren Nächsten kennenzulernen. Gott kennt aber sie. Und dieser Psalm, ein Gebet, ist eben dann auch die Sprache der Liebe, unserer Liebe zu unserem Schöpfer. Indem Gott uns zu verstehen gibt, dass er uns kennt, lädt er uns ein, ihm zu vertrauen, um ihn dadurch besser kennenzulernen. Immer besser kennenzulernen. Blaise Pascal hat einmal Folgendes gesagt. Menschen und menschliche Dinge muss man kennen, um sie zu lieben. Gott und göttliche Dinge muss man lieben, um sie zu kennen. Der erste Teil ist wirklich eine Herausforderung. Natürlich sagt Jesus uns, dass wir auch unsere Feinde lieben. Wir müssen nicht erst Menschen kennen, also um sie zu lieben. Aber ich finde, was hier drin steckt, ist eine Herausforderung. Nämlich, wenn wir Menschen wirklich kennen, sie wirklich kennen, dann wird es schwieriger, sie zu lieben. Menschen und menschliche Dinge muss man kennen, um sie zu lieben. Und zwar so lieben zu können, dass die Liebe auch ankommt und richtig platziert ist. Und die Tat, das, was ich tue, was ich rede, was ich mir immer einfällt als nette Geste, dass das wirklich auch ankommt. Es geht darum, dass wir den anderen kennen, damit die Liebe richtig ankommt. Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen ist Ausdruck der Liebe. Wenn wir unseren Schöpfer vertrauen, lieben wir ihn. Weißt du dich geliebt von Gott? Das ist auch eine Frage, die ich einfach weitergeben möchte heute Morgen. Weißt du dich so geliebt von Gott? Er kennt uns nicht, um uns an den Kragen zu gehen. Er kennt uns, weil er uns liebt und uns leiten will, uns verändern will, uns vergeben möchte, unser Leben neu ausrichten möchte, dass wir neu anfangen. Was können wir daraus lernen, dass Gott Moses kennt, dass er uns kennt? Was können wir daraus lernen für unsere Ehen und Familien? Ein Punkt: Reden, reden und nochmals reden. Ich persönlich glaube, dass wenn Paulus sagt, ihr Männer, liebet eure Frauen, bedeutet das hauptsächlich, redet mit ihnen. Was auch bedeutet, hören, Kommunikation. Reden bedeutet nicht nur reden. Es bedeutet natürlich ein umfassendes. Aber das kostet eben Zeit. Gespräche kosten Zeit. Zweitens, was wir lernen können, eine freundliche Kommunikation. Gott kennt Moses, er ruft seinen Namen. Wie sprechen wir uns an? Wir erfinden ja alle möglichen Namen. Und manchmal ertappe ich mich auch, dass ich Dinge zu meinen Kindern sage, in einer Anwandlung von Frust, von Ärger, und nenne sie, wie es eigentlich nicht sein sollte. Das steht auch in allen Büchern, dass man das nicht soll, in allen Erziehungsbüchern. Das ist nicht der Name. Aber hören unsere Kinder ihren Vornamen in einer freundlichen Art und Weise? Oder wie Ehepartner untereinander auch. Wie hören sie?
Maria!
Ja, oder wie immer, oder in einer freundlichen Weise oder umgekehrt. Der Hans, der durch alle Gassen geschickt wird, freundlich. Was können wir lernen? Wirklich eine freundliche Kommunikation und eine herzliche Anteilnahme. Gott kennt die Details in Moses Leben. Und das ist der zweite Punkt, den wir aus diesem Text herausgreifen können. Der erste war, Gott kennt Moses, und das zweite ist, Gott kennt sein Volk. Und da sagt Gott ganz bestimmte Dinge, die ich hier mal nennen möchte, was damit gemeint ist. Nämlich in Vers 7 steht, ich habe, sagt Gott, genau gesehen, wie mein Volk unterdrückt wird. Genau gesehen. Kennen bedeutet, dass Gott sieht. Vers 9 steht, ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Gott sieht und Gott hört. Menschen und menschliche Dinge muss man kennen, um sie zu lieben. Wie geschieht das aber? Wie geschieht das aber, dass wir in der Gegenwart, in der kurzen Zeit, die wir haben, das wirklich geschehen kann, dass wir den anderen kennenlernen? Gott in dem Punkt hier, der hält Augenkontakt mit seinem Volk. Er sieht. Das ist das Erste. Und zwar wendet er sein Angesicht zu. Wir haben das öfters in der Bibel, im Alten Testament, dass von Gottes Angesicht gesprochen wird. Und dieses Wort kommt in der hebräischen Sprache von einem Verb, das bedeutet, sich umdrehen, sich zuwenden. Also Angesicht kommt von einem Verb, sich zuwenden, sich umdrehen. Gott, wenn er sein Angesicht über uns scheinen lässt, dann dreht er sich zu uns um und schaut uns an. Gott hält Augenkontakt mit uns. Gesicht, dieses Wort Gesicht steht im Hebräischen immer im Plural, nicht im Singular. Dieses Verb sich umdrehen wird zum Angesicht im Hebräischen, in dem dieses Wort aber dann Plural ist. Eigentlich Gesichter. Aber es bedeutet eigentlich etwas anderes, dass in einem einzelnen Wort etwas Vielfaches drinsteckt. Nämlich, wenn Gott sein Gesicht uns zuwendet, dann bedeutet es, das, was im Gesicht alles da ist, woraus das Gesicht besteht, nämlich aus Augen, aus dem Mund, Nase und Ohren. Also wenn Gott sein Gesicht zuwendet, dann wendet er seine Augen uns zu, der Augenkontakt. Er redet mit uns, sein Mund, Nase, wenn er die Opfer riecht, sein Wohlgefallen daran hat, an dem Gehorsam der Menschen, und seine Ohren erhört. Das ist alles in der Regel sichtbar, wenn das Angesicht auch eines Menschen uns zugewandt ist. Deswegen kann man daraus eine Rangfolge auch ableiten, meine ich persönlich, nämlich kennen, lernen hat auch damit zu tun, dass das Sehen an erster Stelle steht. Und das ist das Schwierige an einer guten Kommunikation. Das Sehen, ohne dass einer schreit, dass ich sehe. Sehen ist unilateral, könnte man sagen, einseitig. Das hängt nur mit dem zusammen, der das tun will. Das ist wirklich was ganz Aktives. Sehen, ich schaue und sehe etwas, obwohl der andere sich noch gar nicht gemeldet hat. Gott sieht unser Innerstes und er liest es uns vielleicht am Gesicht ab, was uns bewegt. Wie ist es bei uns? Als Ehepartner in der Familie, als Beziehung, ja, zwischen Eltern und Kindern. Lesen wir dem anderen am Gesicht ab, was er gerade wünscht, in welcher Verfassung er ist? Manchmal sieht man vielleicht, dass da eine Schwierigkeit ist, dass da einfach der andere fertig ist. Aber dazu braucht es auch Zeit, dazu braucht es ein intensives Hinschauen, eine gute Beziehung, dass wir genau sehen, dass wir die Details sehen. Das Sehen steht an erster Stelle und das erfordert sehr viel Kraftaufwand, weil der andere zunächst nicht sagt, ich schau doch mal, wie ich aussehe, wie fertig ich bin, sondern das muss der sehen, der es sehen will, der die Kommunikation führen will, der die Beziehung bauen will. Das Zweite ist das Hören. Gott hört das Gebet hier des Volkes und das Hören ist eher eine zweiseitige Sache. Die hat dann damit zu tun, dass einer agiert, der andere reagiert. Ja, das ist das Hören. Gott wendet sich direkt zu und er hört auch zwischen den Zeilen. Und wie ist es mit uns? Untereinander, in den Familien, in den Freundschaften, in den Beziehungen, auch zwischen erwachsenen Kindern und älter werdenden Eltern oder zwischen alt gewordenen Eltern und den jungen Kindern. Ist ja auch noch Familie, Beziehung. Hören wir gut zu? Sind wir bereit zu hören? Zu reagieren? Wie viel Zeit verbringen wir miteinander, um aufeinander zu hören wirklich? Wirklich zu hören, nicht nur oberflächlich da zu sein. Tiefer zu hören, zwischen den Zeilen zu lesen. Im Neuen Testament ist das in dem Sinne keine Geistesgabe, dieses Hören oder was auch immer, aber die Frucht des Geistes ist Liebe, Freundlichkeit, Güte, was alles dann noch genannt wird. Vielleicht steckt da das Hören und dieses Sehen mit drin. Das ist etwas ganz Wichtiges und was ganz Hohes. Nichts Spektakuläres ist dieses Sehen und Hören. Das findet nicht auf der Bühne statt, nicht als Show, sondern das ist ein Dienst, das ist eine Aufgabe, die ganz im Kleinen und im Verborgenen stattfindet. Kennen wir wirklich unseren Ehepartner? Inwieweit hören wir? Unsere Kinder, inwieweit hören wir wirklich auf sie, sehen sie? Wissen Sie sich geliebt? Ein dritter Punkt aus diesem Text ist, dass Gott sich vorstellt mit seinem Namen. So, der war ja an, ne? Hab ich wieder falschen? Gut, ist kein Problem, jetzt kommt er, denke ich, gleich wieder. Also der dritte Punkt ist, der erste Punkt war, Gott kennt Moses, der zweite, Gott kennt sein Volk, der dritte ist, der Herr stellt sich mit seinem Namen vor. Das ist ein ganz entscheidender Text in der gesamten Bibel. Er sagt, ich heiße Yahweh, also Herr, oder ich bin, der ich bin, oder ich war, der ich war, ich werde sein, der ich sein werde. Manche Bibelübersetzungen übersetzen auch, ich bin da, ich bin für euch, ich bin für dich da. Der Name macht einen bekannt. Ich habe das ja schon gesagt. Wir haben unseren Kindern ja auch Namen gegeben. Auch, also wir, ich, wir haben gemeinsam überlegt, was für Namen die Kinder bekommen. Und hier sind auch zwei unter uns, die sind ganz gespannt auf den Namen des ersten Enkels, was die Kinder sich da aushecken und ausdenken. Das waren meine Eltern waren ja auch überrascht, vielleicht geschockt über manche Namen. Aber wir haben uns wahrscheinlich schon gut überlegt. Auch man gewöhnt sich dann da auch dran. Und aber es ist so was Schönes, oder? Ich habe mal meine Eltern gefragt, warum ich Armin heiße. Das wussten sie nicht mehr so, wie das zustande kam. Aber das macht mir keine Probleme psychisch. Also, wir haben das schon überlegt. Wie heißen unsere Kinder? Wie klingt das zusammen mit dem Nachnamen? Wie immer, ich finde das eigentlich schön. Es ist in der Bibel ist das auch ein besonderer Akt, die Namensgebung. Das ist schon auch eine Überlegung wert, sicherlich. Wir haben also auch mit diesem Namen geistliche Wünsche verbunden. Auch, sage ich mal, weltliche Wünsche. Einfach, wir haben ihnen einen Brief geschrieben. Und diesen Brief bekommen sie, wenn sie 14 Jahre alt sind. Da haben wir zur Geburt geschrieben, warum wir sie so nennen und was wir ihnen wünschen. Von Gott her wünschen. Und ich bin mal gespannt, wie sie reagieren darauf. Die Erste kriegt ja den Brief dann demnächst im Juni. Es sind handgeschriebene Zeilen. Vielleicht etwas, ein Ausdruck einer Verbundenheit ihnen gegenüber, einer Verbindlichkeit. Dafür steht auf jeden Fall Gottes Name. Wenn er sagt, Jahwe, ich bin da, dann heißt es, ich bin für euch da. Das ist Verbundenheit. Gott sagt von sich aus, ich bin für dich da. Ich bin da. Haben wir das jemals gesagt in unserem Partner? Wir haben ja versprochen, wenn das so laut Gesetz ging, dass wir auch bis der Tod uns scheidet, dass wir in Not und Schwierigkeiten zueinander stehen als Ehegatten und so weiter. Das haben wir ja versprochen und gesagt. Aber haben wir das auch mal wiederholt? Ich bin einfach für dich da. Weißt du, wenn du was brauchst, ich bin für dich da. Oder für die Kinder. Das ist auch in Bezug auf andere Personen. Ich bin für dich da. Ist etwas Schönes, diese Verbundenheit, diese Sicherheit zu haben. Gott sagt, ich werde da sein, immer leben. Und Gott sagt auch, ich bin, der ich bin. Es ist interessant, dass im Neuen Testament in Johannes 8,58 Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham geboren ward, bin ich. Im Hebräischen, Aramäischen steht da eigentlich Yahweh. Da hören die Juden, wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Amen, Amen und so weiter, ehe Abraham geboren ward, Yahweh, bin ich. Jesus stellt sich damit gleich, dem Gott des Alten Testamentes, und sagt, ich bin dieser Gott. Diese Dreieinigkeit Gottes ist darin begründet, in diesem Statement. Nämlich danach, nicht lange danach, werden auch wieder Steine aufgehoben. Und Jesus sollte beseitigt werden von den Juden, weil er sich mit Gott gleich macht. An der Stelle. Aber es sagt er hier, ich bin. Und zwar immer. Ich denke, Jesus ist der, der letztlich diese Gegenwart ausfüllen kann. Diese Gegenwart, dass er für uns immer da ist und uns auch helfen kann, dass wir die Gegenwart qualitativ so ausnutzen, dass sie unserem Nächsten wirklich nutzt. Gott ist nahe, das wird deutlich in seinem Namen. Er kümmert sich um die Menschen seines Bundes. Und Jesus selber sagt dann auch in Matthäus 28,20, dass er immer anwesend sein möchte. Immer in der Gegenwart. Er sagt nicht, ich war bei euch, jetzt seht zu, wie ihr klarkommt. Oder in Zukunft, dann werde ich euch wieder helfen. Sondern er sagt, wisset wohl, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Und der Herr gibt diese Geborgenheit auch. Und das wird deutlich in Römer 8, 38, 39. Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Glaube, der schenkt diese Geborgenheit. Und der Glaube schenkt diese Geborgenheit auch unabhängig von den vielleicht chaotischen Zuständen in unseren Ehen und Familien. Und wer sagt das nicht, dass es vielleicht manchmal schon chaotisch zugeht? Und oft sind wir auch selbst mit daran schuld, dass es so ist. Können wir uns denn freisprechen von Schuld? Wer kann sich freisprechen? Die Sünde hat jeden zum Egoisten gemacht, auch uns selber, mich selber, jeden von uns. Aber lassen wir uns den Glauben an die Liebe Gottes zu uns nicht nehmen, indem er uns nämlich in Jesus Christus vergeben hat. Er will uns nicht an den Kragen. Und auch wenn der Teufel vielleicht sagen möchte, durch die chaotischen Verhältnisse, ach, das hat alles keinen Wert und so weiter, such dir was anderes, oder Gott möchte uns nicht an den Kragen, er möchte uns vergeben, er möchte, dass wir umkehren. Er steht zu uns in der absoluten Verbindlichkeit und Verbundenheit und er möchte, dass wir umkehren, unseren Sinn ändern, unser Denken ändern, uns nicht beeinflussen lassen von dem Denken, ach, wenn was nicht gut ist, mach was anderes. Sondern er möchte, dass wir zu diesem Bund stehen, in den wir eingetreten sind, in Ehe und Familie. Auch zu den Kindern haben wir dieses Verhältnis, einen Bund. Wir stehen einfach dazu und auch als, denke ich, als Großeltern haben wir auch diesen Bund. Stehen wir noch immer in diesem Bund der Familie drin, in den wir hineingerufen sind? Wir dürfen umkehren in jeder Situation. Gott, unser Vater, er kennt uns. Vertrauen bauen wir, indem wir uns gegenseitig kennenlernen. Das kostet Zeit, so habe ich es gesagt. Und Pascal sagte, Menschen und menschliche Dinge muss man kennen, um sie zu lieben. Das ist dann eine Herausforderung. Kennen bedeutet hören, sehen. Fangen Sie einfach heute damit an. Die Vergangenheit ist vorbei. Sie darf unter der Vergebung Gottes stehen. Alles darf unter der Vergebung Gottes stehen und darf bereinigt werden vor ihm. Wir dürfen uns auch gerne an die Vergangenheit erinnern, nicht nur, als ob die Vergangenheit etwas Schreckliches wäre. Wir dürfen uns auch an das erinnern, was schön war. Die Zukunft ist für uns nicht greifbar. Heute ist Gegenwart. Und ganz entscheidend ist, dass Jesus immer da ist. Ich möchte zum Schluss nochmal dieses Lied zitieren von Manfred Siebald. Jesus ist immer da, er ist dir heute nah. Er ist der Herrscher der Welt. Jesus ist immer da, er ist dir heute nah, er, der dich stets erhält. Er kennt die Fragen, die dich bewegen und er hat die Antwort bereit. Jesus ist immer da, er ist dir heute nah, er liebt dich alle Zeit. Jesus ist immer da. Er war dir gestern nah, als in den Tod er ging. Jesus ist immer da. Er war dir gestern nah, als an dem Kreuz er hing. Er kennt die Sünden, die auf dir lasten, und er will sie dir ja verzeihen. Jesus ist immer da. Er war dir gestern nah. Er will dich ganz befreien. Jesus ist immer da, er ist dir morgen nah, er bleibt in Ewigkeit. Jesus ist immer da, er ist dir morgen nah, bist du für ihn bereit? Er kommt einst wieder und richtet auch dich, verliere keine Zeit. Jesus ist in der Gegenwart, heute, immer da, er ist dir morgen nah, bist du für ihn bereit?